Das Gute an Proteinen ist, dass wir merken, wir brauchen gar nicht so viel zu essen und wir bleiben auch viel länger satt, weil einfach dieser Nährstoff über einen sogenannten Protein-Leverage-Effekt den Körper deutlich länger auf einem ausbalancierten Sättigungsniveau hält. Es schießt nicht hoch wie beim Kohlenhydrat, wir fallen nicht sofort wieder runter. Und das ist an sich das Schöne. Es hat also etwas mit den Sättigungssignalen, mit dem Gehirn zu tun. Und je mehr davon Eiweißkomponenten da drin sind, umso intensiver wissen wir, dass das Sättigungsgefühl noch Bestand hat.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, ich gebe dir mal den Satzanfang vor und du vervollständigst ihn. Ich starte schon morgens mit einer ordentlichen Portion Eiweiß in den Tag, weil
ich nicht wie Popeye morgens schon Spinat essen möchte, sondern die Kräfte kommen bei mir durch die Proteine.
Ich sehe die riesige Auswahl an Proteinriegeln und Proteinshakes und greife
nicht zu, weil es gibt andere Alternativen. Manchmal habe ich einen Shake, aber es gibt gute Alternativen dafür.
Ich schaffe es, jeden Tag ausreichend Eiweiß aufzunehmen, indem
ich bewusst darauf achte. Und das ist der erste Schritt, glaube ich. Bewusstheit, wie komme ich wirklich auf die Proteinmenge jeden Tag?
Ich bin ein Proteinprofi, weil
ich weiß, wo sie drinstecken und was der Körper so braucht.
Wir müssen über Eiweiß genau Bescheid wissen, damit wir unsere Ernährung optimieren können und von den positiven Effekten profitieren. Und genau deshalb machen wir diese Folge. Es gibt so viel Halbwahrheiten über diesen Nährstoff. Was stimmt wirklich? Welche Funktionen hat Protein in unserem Körper? Wie hilft es bei sportlichen Herausforderungen? Und was ist unser persönlicher Bedarf an Protein? Solche Fragen wollen wir heute klären. Es ist die Rede vom Superbooster, vom Gamechanger, vom Allrounder. Was genau steckt überhaupt hinter Protein oder hinter Eiweiß?
Aber die Begriffe, die du gerade genannt hast, die machen mich ja schon nervös. Ja, weil es gibt ja mittlerweile Produkte der Industrie, wo überall plötzlich genau wie früher das Vitamin jetzt immer proteinreich oder ähnliches draufsteht.
Ja, genau.
Und das ist natürlich zu viel, too much. Vom Grundsatz her aber ist das Protein nicht besser oder schlechter als das Kohlenhydrat oder das Fett. Die sind alle gleichberechtigt gut. Genauso habe ich mich immer darüber gewundert, dass wir das Kohlenhydrat so schlecht reden. Oder wir haben Jahrzehnte gehabt, wo wir das Fett so schlecht geredet haben. Mhm. Und jetzt haben wir keine Möglichkeit, das Protein schlecht zu reden, also heben wir es auf den Altar des Besonderen. Also es ist einer der drei großen Makronährstoffe des Körpers. Die Proteine setzen sich aus Aminosäuren standardmäßig zusammen. Aminosäuren sind also die Bausteine des Proteins. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung stattfindet, der Körper nimmt nämlich nicht immer für jede Struktur alle Aminosäuren, baut er ein Haar, eine Hautzelle, eine Herzzelle, eine Muskelzelle und baut quasi uns dafür zusammen und setzt uns quasi unsere Körperproportionen auf. Das bedeutet also, alles, was wir von uns sehen, besteht aus Proteinen. Es ist der wichtigste und größte Baustoff unseres Körpers. Und da werden entsprechend der Baupläne, diese Baupläne werden von der sogenannten DNA vorgegeben, setzt es dann der Körper einfach um in Form der Immunzelle oder zum Beispiel auch der Blutzelle, je nachdem, was daraus konstruiert worden ist. Daran erkennt man schon. Wir haben eine große Abhängigkeit und Notwendigkeit in unserem Körper, denn so wie wir sind, bestehen wir aus Proteinen und ohne Proteine wären wir nicht da. Die anderen beiden großen Stoffe, nämlich Kohlenhydrate und Fette, sind die Energiequellen, damit wir die Temperatur und Ähnliches bauen. Aber dafür muss der Baustoff Protein vorhanden sein und das wird über die Energieträger dann auch gewährleistet. Also jede Zelle besteht quasi insgesamt aus Aminosäuren. 8 kann der Körper eben nicht selber bauen. Die sind sogenannt essentiell. Es gibt eine 9. Die ist semi-essentiell. Da braucht er bestimmte Strukturen und Abläufe, biochemische Prozesse, um sie nachzubauen. Also haben wir mindestens die Aufgabe, diese großen 8 essentiellen Aminosäuren dem Organismus täglich zuzuführen, damit Haare wachsen, Nägel wachsen können, damit eben all das, was wir so brauchen, überhaupt entsteht. Auch Muskulatur. Ohne, dass wir die Nährstoffe zuführen, können wir noch so viel trainieren. Es gibt keine Muskeln.
Warum sind Proteine so unglaublich wichtig für unseren Körper? Eben hast du es ja schon angedeutet.
Ja, so ein bisschen. Die Arbeiter, ich habe es als Energieträger oder als Arbeiter genannt, das sind eben die Fette und Kohlenhydrate. Das sind die Energiequelle. Die brauchen wir. Ja? Aber der Baustein des Lebens ist einfach für alle sämtlichen Gewebearten wie Muskeln, Haut, Organe, Haare, Nägel, das ist das Immunsystem. Und wir müssen wissen beispielsweise, auch die Hormone oder auch unser Immunsystem ist extremst davon abhängig, welche Aminosäuren, heißt also Proteine, führen wir dem Organismus zu. Sie regulieren bestimmte Körperfunktionen. Ohne Proteine könnte kein einziges Organ in unserem Körper reibungslos funktionieren.
Und welches Organ braucht dann besonders viel Protein?
Ja, die meisten Menschen denken ja, es wären die Muskeln. Mhm. Ist es aber nicht. Ja? Es ist das Gehirn, denn die ganzen 100 Milliarden Nervenzellen oder mehr, ja, das ist Protein. Und wenn wir dann sogar noch unser Gehirn weiter ausprägen und neue Synapsen bauen beispielsweise, also lernen, sodass Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen, dann ist das insbesondere auch abhängig von Protein. Also lernen, denken, analysieren, selbst sprechen und musizieren oder erinnern oder kreativ sein, hängt ab, welche Proteine sind in welcher Qualität auch im Gehirn vorhanden.
Also im Grunde genommen bieten Proteine alles, was wir brauchen, um Mensch zu sein. Wie viel Protein sollten wir täglich zu uns nehmen?
Ja, da gibt es in den letzten Jahren eine Entwicklung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt seit vielen Jahrzehnten, völlig ohne Veränderung, und das wirft man ihr auch vor, weil es vor allen Dingen auch nicht Altersgruppen- und Zielgruppenspezifisch ist, die sagt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist aber für die meisten, insbesondere wenn sie aktiv sind, wenn sie älter werden oder auch wenn sie Kind und Jugendlich sind, einfach zu wenig. Das weiß die Literatur mittlerweile. Deswegen würden viele Experten und Expertinnen sich wünschen, dass wir endlich eine gute Anpassung dieser Empfehlungen bekommen. Bei älteren Menschen liegt das in der Regel bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das beginnt ab dem 50. Lebensjahr. Und Kinder 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Sportler bis zu 2 Gramm. Gerade Muskelathleten bis zu 2 Gramm Proteine. So weiß man genau, entsprechend der Altersgruppe muss man immer sehr darauf achten, dass eine ausreichende Protein für uns zwar täglich aufgrund der essentiellen Aminosäuren stattfinden muss.
Wenn nun unser Körper diesen bestimmten Bedarf an Eiweiß hat, ne, wie wird er dann eigentlich selbst aktiv, um diese Mindestmenge zu bekommen?
Ja, es gibt natürlich Tricks, die der Körper so hat. Ja? Ein Beispiel. Bei Marmeladenbrötchen, Pommes oder Nudeln mit Tomatensauce können wir irgendwie nicht genug kriegen, weil Sättigungssignale da ausgeschaltet werden oder getriggert werden, es muss noch mehr sein. Das heißt, das Belohnungssystem wird hier aktiviert, weil es ja so herrlich lecker und süß ist und dementsprechend verlangt dann auch unser Körper immer mehr. Bei Kartoffeln und mit Kräutern oder Gemüse oder mit Lachs werden wir besser satt, weil es reicher an Eiweißen ist. Das heißt, das Gute an Proteinen ist, dass wir merken, wir brauchen gar nicht so viel zu essen. Und wir bleiben auch viel länger satt, weil einfach dieser Nährstoff über einen sogenannten Protein-Leverage-Effekt den Körper deutlich länger auf einem ausbalancierten Sättigungsniveau hält. Es schießt nicht hoch wie beim Kohlenhydrat, wir fallen nicht sofort wieder runter. Und das ist an sich das Schöne. Es hat also etwas mit den Sättigungssignalen, mit dem Gehirn zu tun. Und je mehr davon Eiweißkomponenten da drin sind, umso intensiver wissen wir, dass das Sättigungsgefühl noch Bestand hat.
Also je eiweißreicher unser Essen ist, desto
umso länger sind wir
satt.
Genau, ist so.
Und nehmen dann ja letztlich auch weniger Kalorien.
Ja,
zu uns.
Oh ja, wenn du das so möchtest, das stimmt
ja
schon. Ja, wenn du das so willst, ja, du musst einfach weniger essen. Ja, wie du schon sagst, klar, von Zucker kann man ja unendliche Mengen, auch von Marmeladenbrötchen könnte man rein theoretisch, aber von so einem Stück Fleisch, obgleich ich da manchmal auch meine Bedenken habe, wenn ich so diese großen XXL-Steaks oder wie auch immer sehe, die in bestimmten Häusern angeboten werden, ja, da frage ich mich, wie ist das überhaupt möglich? Richtig ist in der Summe, Proteine sättigen deutlich mehr als die Kohlenhydrate.
Welche Folgen kann denn ein Mangel an Protein haben?
Eine deutlich geringere Leistungsfähigkeit äußert sich zum Beispiel ja in Muskelschwäche, weil die Muskulatur nicht mehr optimal aufgebaut wird oder werden kann. Wir haben ja gerade auch über das Gehirn, die Notwendigkeit gesprochen, Konzentrationsschwierigkeiten. Wir haben, was die Hormone betrifft, wenn sie nicht richtig aufgebaut werden, ja hormonelle Schwankungen, die dann auch zu emotionalen Veränderungen führen, zu Stimmungsschwankungen führen. Wir haben, wenn dabei das Immunsystem betrifft, eine höhere Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem nicht mehr so leistungsfähig ist. Wir haben ein Transportproblem, weil wir nicht mehr ausreichend Blutkörperchen haben, die den Sauerstoff transportieren. Also die Leistungsfähigkeit basiert unter anderem auch darauf. Und wir haben natürlich auch äußere Zeichen wie eine trockene Haut, wie Haarausfall, wie schnellere, auch deutlich geringere Hautreparaturen und damit schnellere Alterungsprozesse. All das sind Phänomene, die durch eine geringere Proteinzufuhr getriggert werden.
Wer hätte das gedacht?
Kann eigentlich ein zu viel an Eiweiß auch schaden?
Ja, das weiß die Literatur auch. Kommen wir erstmal im Alltag an. Wenn wir zu viel Eiweiß konsumieren, was der Körper nicht benötigt, dann landet es auf den Hüften. Es wird nämlich in Fett umgebaut. Also zu viel Eiweiß ist eben nicht gut, weil der Körper kann ja nicht unendlich Muskelmasse und alles andere aufbauen. Wenn er ausreichend versorgt ist, braucht er nicht mehr. Und dann wird das Gesamte, was wir an Protein zugeführt haben, und sei es noch so hochwertig, in Fettmasse weggelegt. Da haben wir den Salat nämlich. Mhm. Auch unsere Muskelathleten machen dementsprechend viele, viele Fehler. Man kann ganz klar sagen, viel hilft nicht viel und ein Mehr bringt auch nichts. Denn zum Beispiel, ohne dass ich Trainingsreize habe und gesetzt habe und nehme dann Proteinquellen in der Hoffnung, dass Muskulatur wächst, irre ich. Denn es braucht erst den Reiz und dann das Protein, bevor der Aufbau, Anbau, Umbau überhaupt stattfinden kann. Und wenn ich hoffe, ich esse einfach Protein und alles wird gut, dann habe ich ein Problem, weil dann auf der Waage wird sich das ganz schnell nach rechts bewegen. Darüber hinaus verändert ein zu viel an Proteinen so ein wenig die Säure-Basen-Balance des Körpers. Es geht in Richtung sauer. Ja, weil, das wissen wir alle, gerade von den Lebensmitteln Fisch oder Fleisch, die weniger gemüsig sind, kommt immer eine Säurekomponente. Das gilt auch für Milchprodukte, für Käseprodukte. Und da sieht man schon, viele proteinhaltige Lebensmittel haben immer so den Duktus, den Körper in Richtung sauer zu verändern. Und das führt dann im Nachklang zu einer Aufgabe des Körpers, zum Beispiel das wieder zu neutralisieren, indem Calcium aus dem Knochen gezogen wird. Also das schadet unserem Knochensystem massivst, wenn wir ein zu viel an Eiweiß zu uns nehmen. Nierenfunktionen, auch das wissen wir, können aufgrund des sauren Milieus geschädigt werden. Es gibt einige Studien, die haben mittlerweile widerlegt, dass es den kleinen Nierengefäßen schadet. Aber mittlerweile weiß man, es ist eher ein anderes Problem, nämlich die Übersäuerung des Organismus, die dann zu einer Nierenproblematik führt. Und das wiederum, auch die Übersäuerung, Säuerung führt zu schleichenden Entzündungen im Körper, weil hier repariert werden muss. Aber kleine Entwarnung noch für alle Vielfutterer von Proteinen, so richtig Langzeitstudien gibt es noch nicht. Und deswegen möchte ich einfach warnen davor, bitte nicht zu viel. Ich weiß, viele haben auch ein Proteindefizit, gerade bei Älteren, gerade bei Sportlern, weil wir die alten Empfehlungen haben, gerade auch im Kinder-Jugendbereich, wenn ich mir da nur mal die Kita- oder Schulernährung anschaue oder im Pflegeheim, viel zu wenig Proteine liegen da auf dem Teller. Der Mangel ist schon präsent. Allerdings in der Zielgruppe, die wir gerade im sozialen Medienbereich haben, da überschießt das Ganze. Und das führt eben dazu, dass jedes Produkt mit Proteinen, wie anfangs schon mal gesagt, angereichert wird. Und das halte ich für falsch.
Was gehört denn auf den Teller? Kannst du die Top 10 der natürlichen Proteinquellen mal nennen?
Ja, es gibt natürlich viele, aber ich habe ja Vorlieben. Und ich fange mal mit meinen Vorlieben an. Und meine größte Vorliebe, die ich nun seit 68 Jahren quasi konsumiere täglich, ist die Haferflocke. Ja, die Haferflocke ist eine sehr schöne Quelle. Natürlich aber auch alles so, wird das wie Eier. Ja, auch für mich gehört ein Ei immer zu einer ganz normalen Kultur meiner Nahrung. Linsen, Hülsenfrüchte, ja, ich esse gerne Linsen. Nicht nur zu Silvester, weil sie ja...
Silvester?
Ja, weißt du das nicht? Nee, gerade in Italien, wo ich ja immer zu Silvester auch bin, isst man immer Linsen, ja, weil sie so ein Glück und Geld bringen.
Ah.
Ja, aber auch Kohlgemüse oder auch Geflügel. Ich esse zum Beispiel auch gerne Hähnchen, wenn es aus einer Biokultur kommt. Ne? Aber es gibt natürlich Alternativen, Lachs insbesondere oder auch eine Makrele oder auch alle anderen Formen des weißen Fisches beispielsweise. Steinbutt und Heilbutt ist mal aktuell sehr teuer geworden, deswegen möchte ich das hier nicht so weit verbreiten, weil es dann ins Portemonnaie geht. Aber auch Fisch, eine sehr, sehr schöne Quelle. Tofu, ja, auch Sojaquelle. Auch dort ist eben viel drin. Mandeln, Quark, Parmesan, glaubt man kaum, aber Käseprodukte und hier insbesondere der alte Parmesan schön. Und ich habe noch so einen Geheimtipp, die Nummer 11, weil wir Kölner brauchen ja immer 11 Sachen. Edamame. Edamame ist letztendlich die asiatische Sojabohne, die man sehr vielfältig in einer Gefriertruhe haben kann. Nimmt man aber immer was raus, was man so bedarf. Mal ausprobieren, schmeckt total lecker und ist eine der besten Quellen überhaupt. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, was sind deine Top 10? Ja, das hat natürlich damit zu tun, wie viel von diesen 8 essentiellen Aminosäuren sind da drin.
Mhm.
Und es gibt kaum ein Produkt, welches alle Aminosäuren ständig immer beinhaltet.
Mhm.
Und deswegen ist ein Mix verschiedener Lebensmittel hier ideal. Ganz nah ran reicht das Ei und auch Edamame. Ja? Die allerbeste Quelle ist die Molke. Das ist ja das Abfallprodukt der Käseproduktion. Ja, wer also auf Molkeprodukte zurückgreift, der kann viel besser als auf andere Qualitäten hoffen, weil das ist letztendlich perfekt.
Jetzt will ich es mal genau wissen. Also wenn ich jetzt 20 Gramm verwertbares Eiweiß von diesen Lebensmitteln aufnehmen möchte, wie viel muss ich dann zum Beispiel von Parmesan essen?
Ja, 55 Gramm etwa. Und das ist schon gar nicht wenig.
Mhm.
Ja, oder wenn du mal Magerquark betrachtest, ne? Der ist ja bei den Kids relativ verbreitet, weil es eine preiswerte Quelle ist. Da brauchst du dann immer 115 Gramm, um 20 Gramm Eiweiß zu realisieren. Hast du also 60 Kilo, Jung oder Mädchen, dann hast du schon eine ganz schöne Menge. Da musst du also 375 Gramm mindestens als Tagesbedarf an Magerquark konsumieren, ohne dass du alle essentiellen Aminosäuren hast. Das musst du also irgendwie immer noch toppen.
Mhm.
Dann Geflügel. So ein Hähnchen, Hähnchenbrust insbesondere. 80 Gramm musst du essen, um 20 Gramm Eiweiß zu erhalten. Oder Lachs etwa entspricht, müsstest du 110 Gramm essen. Mandeln auch etwa 110 Gramm. Und jetzt wird's nachdenklich. Alle Menschen, die so ein bisschen darauf achten, sehr viel sich eben fleischlos oder tierisch arm zu ernähren. Die haben ein Problem. Die greifen ja sehr gerne immer auf Hülsenfrüchte. Und das bedeutet, eine Linse, also 100 Gramm Linsen, bestehen etwa zu 25% aus Protein. Und das ergibt natürlich Volumen. Und so müsstest du also quasi einen riesigen Berg essen, um alleine 20 Gramm zu konsumieren, liegst du etwa bei 300, 350 Gramm Linsen. Ja. Und das ist natürlich eine Mahlzeit, die schon ganz schön problematisch ist, das ist sogar die Trockenmasse, da musst du schon ganz schön viel essen. Und Vollkornbrot, auch hier nochmal, auch da musst du 280 Gramm essen, weil es halt kohlenhydratlastiger ist. Und deswegen eine Makronährstoff verdrängt quasi den anderen.
Ja. Ja.
Und deswegen sind gerade eben die tierischen Produkte, auch wenn man es oft nicht so gerne hören mag, die leichtesten Möglichkeiten, eben auf seine Proteinmenge zu kommen.
Stimmt das wirklich?
Viele Proteinpulver-Propagandisten erklären, ohne tierische Eiweiße nehmen wir nicht genügend Proteine zu uns. Ist das so?
Das ist ein Ergebnis, so muss man das sagen, aus den sogenannten Blue Zones. Wenn man nämlich die älteren Menschen, die in den sogenannten Zonen der 100-Jährigen leben, das sind ja die blauen Zonen, dann weiß man, dass sie sich sehr stark eben gemüseorientiert ernährt haben. Hängt aber auch damit zusammen, jetzt kommt Achtung, dass man gar nicht weiß, warum essen die so wenig Fleisch oder Fisch. Viele Forscher vermuten mittlerweile, das hängt natürlich mit dem Lebensstandard zusammen, dass viele Hundertjährige dort, die analysiert worden sind, in ärmeren Verhältnissen wohnen, wo eben Fisch und Fleisch eine Besonderheit darstellt, weil man seine Ziegen eben nicht so häufig schlachtet. Er seine Schafe also völlig anders hegt und pflegt, weil sie sind das Kapital des Lebens. Und das opfert man natürlich nicht. Aber in der Tat, dort wird wenig bis gar kein Fleisch gegessen und daraus resultiert so ein wenig diese Empfehlung. Ja, dass es ohne tierische Eiweiße nicht geht, das ist nicht richtig. Aber wenn ich denn mich vegan oder vegetarisch ernähre, ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass ich trotzdem auf die ausreichende Menge komme. Und das ist die eigentliche Problematik. Es
gibt ja inzwischen auch einige Veganer unter den Spitzensportlern.
Ja, das geht auch. Also hier von Djokovic wissen wir das ja, der Tennisstar. Wir wissen das von Lewis Hamilton, dem Formel-1-Fahrer, oder von der auch sehr bekannten Fußballerin Alex Morgan. Ja, die machen das, die realisieren das. Aber normal ist es anstrengender. Und das sind Spitzensportler, die haben auch ganz andere Ernährungspläne. Die bekommen auch Unterstützung dabei, auch beim Einkaufen. Und deswegen muss man auch wissen, es ist auch nicht preiswerter, wenn ich diesen Weg gehe. Ja, also da geht es auch schon mal ins Portemonnaie. Und deswegen muss man es einfach bedenken, wie man sich verhält, wenn man denn schon auf tierische Produkte eben nicht zählt. Dann heißt es einfach, sehr viel aufwendiger einzukaufen und selber wahrscheinlich zu kochen.
Ja, manche greifen dann ja auf proteinreiche Fleischersatzprodukte zurück oder überhaupt auf High-Protein-Artikel, denen Eiweiß zugesetzt wurde. Laut Statistik hat sich die Produktion innerhalb von 5 Jahren verdoppelt. Ist dieser Hype berechtigt?
Da sehe ich 2 grundlegende Probleme. Letztendlich ist das, wenn man Fleischersatzprodukte produziert, immer sehr stark mit Chemie verbunden. Ja, und das ist eines der wesentlichen Probleme, die ich so sehe. Das heißt, es sind ja letztendlich Labornahrungsmittel. Und wenn man schon in einer bestimmten Ideologie oder Philosophie oder Religion in Anführungsstrichen unterwegs ist, dann doch bitte nicht das dadurch ersetzen. Das geht doch nicht. Wenn man mal wirklich, und ich war schon dort, der Lebensmittelproduzenten mal hineinschaut, die vegane Produkte machen, ja, da vergeht mir der Appetit. Wirklich. Den Verzicht auf tierische Lebensmittel kapiere ich total. Ja? Aber das bitte nicht durch solch einen abstrusen Ersatz, weil das ist nicht richtig. Wenn, dann sollte man auch hier auf natürliche Lebensmittel setzen, die das Vegane dann möglicherweise erfüllen können. Richtig. Aber dann habe ich eben nicht diese ungesunden Zusatzstoffe, diese künstlich erzeugten Zusatzstoffe. Und vor allen Dingen haben die in der Regel meistens auch ein ganz ungünstiges Nährstoffprofil, weil da Dinge drin sind, die man sowieso gar nicht braucht. Also Fazit, nein, das braucht man alles nicht.
Mal eine ganz doofe Frage.
Bekommen wir nie wieder Heißhunger, wenn wir uns grundsätzlich eiweißreich ernähren?
Nein. Denn Heißhunger ist ja immer durch unsere Denkfabrik stimuliert. Und natürlich kenne auch ich, der immer sehr stark auf seine Proteinzufuhr achtet, schon manchmal den Heißhunger auf etwas Besonderes, auf etwas anderes, auf etwas Außergewöhnliches. Ja, findet nur seltener statt, weil ich einfach ein anderes Hungergefühl habe, weil ich auch häufiger satt bin. Das heißt also, ich habe, wenn, dann eben nicht so häufig einen Heißhunger, aber ich habe genauso den Heißhunger plötzlich mal auf etwas ganz Besonderes.
Okay, wie können wir lernen, mehr Appetit auf Lebensmittel aus natürlichen Eiweißquellen zu haben?
Ja, ich würde mir das mal wünschen, lernt doch mal die Vielfalt der natürlichen Quellen zu erspüren. Schau doch mal, wir gehen so unheimlich gerne, wenn wir in einem Urlaub sind, auf die Märkte. Schauen da, riechen da, fühlen da. Und dann holen wir uns den rosa Kartoffelsack unten aus dem Regal und meinen, das wäre dann die vernünftige Ernährung. Und hier würde ich mir also wünschen, Sensibilität für das, was ich kaufe. Erster Punkt. Sensibilität dafür, was wirklich schmackhaft ist und dahin investieren. Das ist nicht teurer. Ja, es hat eine ganz andere Sensorik. Deswegen weniger auf die industriell in Massenproduktion hergestellten Produkte und seien sie auch noch so natürlich, sind aber verändert. Denn die Tomate von heute schmeckt anders als die Tomate, die früher am Strauch hing. Hier bitte darauf achten, da müssen sensorische Erlebnisse da sein, die dazu führen, dass es auch wirklich ein schönes Erlebnis ist. Und vor allen Dingen natürlich würde ich mir wünschen, dass wir diese Vielfalt mal erleben und verschiedenartig zusammensetzen. Also Mut auch zu etwas anderem. Ich bin häufig auf Bühnen und erzähle schon mal über die Ernährung. Und wenn ich dann zum Beispiel in meinem Chefkoch Helmut Gothe unterwegs bin, kochen wir immer ein Linsengericht. Ein Linsengericht mit Chinakohl möglicherweise, je nachdem, ob man vegan oder eben nicht möchte. Und das ist dann angereichert eben mit einer wunderbaren Petersilie, mit einem hochwertigen Balsamico-Apfelessig.
Und Zwiebeln.
Und Zwiebeln, mit einer roten Zwiebel, die leicht angedünst ist. Das ist ein Genuss. Und genau so sollte man versuchen, sich dem zuzuwenden. Und da haben viele Blockaden. Das mag ich nicht, das möchte ich nicht, das schmecke ich nicht. Weil bei uns zum Beispiel bei Linse immer an Linsensuppe mit Speckeinlage gedacht wird. Und das ist
wie
falsch.
Wie früher.
Ja, wie früher. Diese Offenheit würde ich mir gerne wünschen, denn die eiweißreichen Lebensmittel sind wahnsinnig schön, wenn ich sie unterschiedlich mal miteinander kombiniere.
Und welche Tricks hast du parat, damit wir unseren Ernährungsplan umstellen, um dann eben mehr Eiweiß zu uns zu nehmen?
Also Mahlzeiten gut planen, das ist schon mal das Erste. Also gut einkaufen. Ja, und Mahlzeiten planen heißt auch vorbereiten. Man kann auch Meal Prep machen, damit man nicht lost ist, wenn man irgendwo in der Kantine steht und jetzt gar nicht weiß, was man macht, weil nichts Vernünftiges angeboten wird. Also die Pläne studieren auch mal der ganzen Woche unbedingt und sich nicht spontan überraschen lassen. Das Gleiche gilt auch für Restaurantbesuche. Immer mal danach auswählen, wo geht man eigentlich hin. Also Planung ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Wort. Protokoll führen manchmal, auch wichtig. Um mal zu gucken, okay, wie stehe ich eigentlich gerade? Habe ich jetzt eigentlich ausreichend Proteine gegessen? Man entwickelt ein Gefühl übrigens dafür. Ja, wir Sportler haben das Gefühl, haben wir mittlerweile ausreichend davon gegessen und vor allen Dingen auch mal versuchen, bekannte Gerichte einfach mit Eiweiß zu toppen, mit Proteinen zu toppen, wie ich das gerade bei dem Linsengericht gesagt habe. Dann macht man obendrauf eben mal einen schönen Schafskäse. Ja, der ein wunderbares Verhältnis hat auch von Fett und Proteinen beispielsweise. Oder, was ich auch mal empfehlen würde, probiert doch mal Lamm aus. Ja, machen auch viele nicht, wobei ich jetzt wieder auf der tierischen Basis bin. Aber Lamm kannst du nicht mästen. Deswegen leben die auch auf den kargen Böden. Und das hat eine sehr, sehr großartige Situation von Kalorie und Eiweißgehalt. Weil das ist wirklich bezogen auf tierische Produkte, eine der besten Quellen überhaupt. Also mal Lamm probieren. Vielleicht Lammhüfte ist auch noch sehr schmackhaft. Oder der Muskel, der dort oben liegt, der ist deutlich weniger mit Fett durchzogen. Ist richtig, richtig lecker.
Kann eigentlich eine eiweißreiche Ernährung den Jojo-Effekt mindern?
Nein. Wenn du keinen Sport treibst, geht das nicht. Das ist der eigentliche Faktor. Der Jojo-Effekt entsteht ja dadurch, dass du plötzlich normal weiter isst, kalorisch weiter isst insbesondere. Deswegen brauchst du auf der anderen Seite immer entweder einen erhöhten Umsatz durch sportliche Aktivität oder einen erhöhten Bedarf, der dadurch entstanden ist, dass du den Körper durch körperliche Aktivität verändert hast. Zum Beispiel mehr Muskelmasse aufgebaut hast. Dann hast du mehr Verbrauch und dabei hilft das Protein im Aufbau und dann noch in der Sättigung. Das heißt auch hier, Essen und Trim, beides muss stimmen. Also immer körperliche Aktivität in Kombination mit einer richtigen, ausgewogenen, proteinreicheren Ernährung. Das führt zu einer Reduktion des blöden Jojo-Effekts.
Können wir denn eigentlich an dieser körperlichen Aktivität, also in unserer Leistung im Fitnesstraining, erkennen, ob ein Proteindefizit vorherrscht?
Ja, du weißt, ich höre schon mal viele Frauen insbesondere oder auch Männer zunehmend manchmal, die sagen, ich mache ja jetzt Training, auch um abzunehmen. Was machen die? Die fangen an zu trainieren, Muskeltraining zu betreiben, haben dann schon mal von Proteinen gehört, die sie ein wenig zu sich nehmen. Wenn man das aber nicht tut und dann noch sogar darüber hinaus an Kalorien spart, weil man möchte ja abnehmen. Man treibt Sport, isst zu wenig Kalorien und isst dann noch zu wenig Proteine. Daran erkennt man das. Trotz alles Trainings verändert sich nichts. Ganz im Gegenteil sogar. Ich werde schlechter, müder, erschöpfter, bin nicht so schnell regeneriert, weil dann das Training noch mehr wieder raubt, auch zerstört. Und das heißt, die Leistungsfähigkeit ist ein wunderbarer Prädiktor, ob ausreichend, deswegen habe ich gesagt, wir Sportler spüren das, ob ausreichend Proteine zur Verfügung stehen.
Und wenn wir nun das Beste aus unserem Training herausholen wollen, wann ist der richtige Zeitpunkt für die nötige Menge Eiweiß?
Auf jeden Fall nach dem Training schon mal ist es notwendig. Ja, da ist die Proteinsynthese, der Aufbau des Körpers, der Metabolismus am höchsten. Also nach einem intensiven Training sollte bis zu 24 Stunden lang immer eine erhöhte Zufuhr an Proteinen gegeben sein. Wenn man da mal so auf 100% rechnet, dann ist nach dem Training etwa 3/4 der Proteine zu konsumieren. Schaffen viele nicht, aber am besten immer so innerhalb von 2 Stunden Rhythmen, über mindestens 6 Stunden lang, dann immer in der Portionsgröße 20, 30 Gramm zuführen. Das wäre ideal. ist im Alltag schwer umzusetzen natürlich. Mhm. Ja, gerade wenn man abends dann das so isst, ich weiß. Nach leichterem Sport brauche ich das nicht. Nach einer Ausdauereinheit, die übrigens auch Proteine benötigen, nicht nur die Muskelathleten. Da sollte die ersten 1 bis 2 Stunden einfach darauf geachtet werden, dass da eine ausreichende Portion zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass wir vielleicht als Whey-Protein, ja, das ist eine ganz bestimmte Form, aha, oder ein Molkeprotein frühzeitig geben, weil das ist genau das, was der Organismus braucht. Beliebt bei Sportlern ist Pulver. Ja,
genau.
Und wenn ich das dann tue, dann ist es wichtig, dass ich da immer eine kleine Portion Kohlenhydrate zugebe. Ein bisschen Honig, ein bisschen Marmelade. Weil du brauchst Kohlenhydrate, um die Proteinsynthese zu stimulieren. Das heißt also, nur in der Kombination, auch mit einem Kohlenhydrat, wird die Energiebearbeitung, die Bereitstellung, der Transport überhaupt möglich sein. Weil das kostet ja Energie. Und deswegen so eine kleine Portion mit dazu, das macht total Sinn.
Ja, sonst schmeckt das Pulver ja auch
gar nicht. Ja, aber auch wenn du einen Magerquark zum Beispiel nimmst, ja, ja, mach da immer so ein bisschen Honig oder Marmelade drauf. Ne, weil das ist notwendig, damit die Proteinsynthese überhaupt richtig stimuliert wird. Ich habe übrigens noch auch einen anderen wichtigen Grund vielleicht. Ja. Warum sich das richtig lohnt, so ein bisschen auch über das Phänomen Sättigung nochmal nachzudenken. Wenn du 100 Gramm Kohlenhydrate verarbeitest, ja, für den Körper bereitstellst, braucht der Körper etwa 4% der Energie des Kohlenhydrates, also bleiben noch 96% über, 96 Gramm über, damit das Kohlenhydrat im Körper bereitgestellt werden kann. Es gehen nur 4% verloren durch die Bearbeitung. Auch beim Fett ist es ähnlich. Gehen nur 4% der Energie verloren durch die Bearbeitung. Beim Kohlenhydrat gehen 20% verloren, weil der so unheimlich viel damit zu tun hat, das Protein zu bearbeiten. Weil es einfach so schwer ist, das alles zu zerschnitzeln, zu zerlegen, nutzbar zu machen. Und auch daran erkennt man schon, ja, allein die Kalorienzufuhr 100 Gramm berechnet, heißt lange nicht, dass eine gleiche Energiemenge dann im Organismus landet. Es landet deutlich weniger Energiemenge beim Konsum von Proteinen, meistens im Körper, als bei anderen Produkten.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Jetzt wissen wir, wie wir unsere Muskeln füttern sollten und damit wir sie nun auch gleich aktivieren können, verrat uns noch eine Übung, die wir ad hoc machen können.
Ja, also da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir so den ganzen Körper nochmal einmal belasten, weil das Protein ist da überall zu finden. Und ich habe mir eine Übung rausgesucht, die heißt so Bird-Dog-Übung, das diagonale Strecken im Vierfüßlerstand. Also du gehst in den Vierfüßlerstand, das ist eine Kombination eben aus Kraft und Beweglichkeit. Du gehst in den Vierfüßlerstand und dann streckst du entweder das linke Bein und den rechten Arm oder umgekehrt nach vorne oder nach hinten jeweils, baust quasi so eine diagonale Strecke und hältst die und hältst die und hältst die. Und das heißt, dann wechselst du, dann ziehst du da unter den Bauch und streckst es wieder, machst es ein bisschen dynamischer. Am Anfang reicht vielleicht nur das Halten. Und wenn du es dann noch dynamischer machst, wird es intensiver. Also, das ist eine Übung aus dem Vierfüßlerstand über die gesamte Diagonale des Körpers eine Streckbewegung oder eine Beugebewegung ausführen. Bird Dog genannt.
Bird Dog. Machen wir gleich. Wunderbar. Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge geht es um die besten schnellen Übungen. Unsere Quickies sind mal wieder dran. Mhm. Für starke Schultern und straffe Arme.
Jetzt hat er mich so gequengelt damit. Ja, endlich.
Genau.
Ja, endlich. Da möchte ich was jetzt von dir sehen und vor allen Dingen hören.
Ja. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle 2 Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt. Hört doch mal rein.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.